Und vielleicht hat man nicht den richtigen Partner. Vielleicht passt das beruflich oder finanziell gerade nicht. Und vielleicht ist der Kinderwunsch da, aber man weiß noch nicht wann und fühlt sich noch nicht bereit. Und das ist alles legitim.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Ein Thema, was super oft in den Medien vorkommt, über das aber viele noch nicht so richtig Bescheid wissen, und zwar ist Social Freezing. Und hierfür habe ich eine wunderbare Gästin bei mir, die liebste Sri, die das Buch Die unerforschte Frau geschrieben hat. Hi, liebste Sri.
Hallo und danke für die Einladung.
Magst du kurz für all jene, die dich nicht kennen, erklären und sagen, wer du bist, was du machst und was es mit dem Buch auf sich hat?
Hi, ich bin Sri, Medizinerin, Content Creatorin und Buchautorin von Die unerforschte Frau. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, mir über die ganzheitliche Frauenmedizin zu reden, über den weiblichen Körper, weil es einfach viel zu wenig ist. Mhm. Und im Buch schreibe ich sehr viel, also das Buch habe ich an mein früheres Ich geschrieben,
das
nicht ernst genommen wurde von der Medizin und so ein Ohnmachtsgefühl gespürt hat. Und ich kenne jetzt die jetzige Sri, die das ganze Background-Wissen hat und eigentlich diese Selbstermächtigung hat. Und das ist auch mein Ziel. Wenn ihr das Buch liest, habt ihr ganz viel Wissen und ganz viel von Sri und auch hoffentlich danach ein besseres Gefühl und seid selbstermächtigt und wisst, ja, okay, ich weiß jetzt, was ich machen muss.
Es gibt ein Kapitel, da geht es um die biologische Uhr und dass sie ab 35 TikTok abgelaufen sein soll. Ich würde dich bitten oder fragen, möchtest du die erste Passage aus deinem Buch, da was da vorkommt, mal vorlesen?
Super gerne. Frauen sind nach 35 biologisch abgelaufen. Die berühmte 35er-Grenze stammt aus Studien, die älter sind als das Internet. In den 1980ern analysierte der französische Demograf Henri Léridon historische Daten über Schwangerschaftsverläufe aus einer Zeit, in der Frauen meist mit Anfang 20 Kinder bekamen. Es gab damals weder moderne Diagnostik noch In-vitro-Fertilisation oder Eizellkonservierung. In diesen alten Datensätzen zeigte sich um das 35. Lebensjahr erstmals ein deutlicher Anstieg der Fehlgeburtenrate. Das lag aber nicht daran, dass der Körper ab 35 plötzlich abschaltet, sondern daran, dass die Zahl der untersuchten Frauen in dieser Altersgruppe damals sehr klein war. Stichwort Statistiklücke. Ein zufälliger Knick, kein biologischer Schalter.
Danke dir vielmals. Mehr dazu könnt ihr natürlich selber in Die unerforschte Frau lesen. Ich kann es euch von Herzen sehr empfehlen. Ich finde es nämlich perfekt geschrieben, weil es ist leicht, unterhaltsam, aber man kriegt unfassbar viel Wissen. Ich würde auch sagen, es ist die perfekte Strandlektüre. Ich weiß nicht, ob das Buchautorinnen so gerne hören. Aber,
ich liebe es.
Aber ich finde, es ist immer so schwierig, Literatur zu finden, die sich leicht lesen lässt, nicht zu verkopft ist, aber wo man trotzdem das Gefühl hat, man kann so viel mitnehmen.
Ja.
Und das hast du geschafft. Also Gratulation dazu.
Dankeschön. Und ich finde das super cool. Ich habe ja jetzt einige Interviews, Podcasts hinter mir und dann sind ja unterschiedliche Altersklassen dabei.
Ja.
Und auch die älteren Frauen, die meinten, wow. Also es ist klar, es ist irgendwie ausgerichtet an Jüngere. Ich habe so geschrieben, dass es auch ein 14-jähriges Mädchen versteht.
Ja.
Aber sie meinte, sie hat auch sehr viel gelernt und das hat mich voll berührt.
Ja, ich finde das so wichtig, dass man halt so Wissen halt auch so unter Anführungszeichen so einfach wie möglich vermittelt wird, weil es ist ja so wichtig, weil du eben auch sagst, es macht dich halt selbstermächtigt dich und gibt dir einfach den Background, den du brauchst, um einfach für dich gut handeln zu können.
Ja.
Und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was echt jetzt in den letzten Monaten, hatte ich das Gefühl, sehr oft in den Medien war, eben dem Social Freezing. Aber was genau versteht man darunter? Viele wissen das ja dann doch nicht so genau.
Also Social Freezing, darunter versteht man, dass unbefruchtete Eizellen eingefroren werden.
Mhm.
Und der Ablauf, soll ich dir mal erklären?
Ja, sehr gerne.
Also ihr bekommt erstmal vorher Hormone, damit mehrere Eizellen heranreifen. Und dann werden diese Eizellen erstmal entnommen, eingefroren und können später dann wieder aufgetaut, befruchtet und eingesetzt werden.
Mhm. Okay, aber warum glaubst du, wird dieses Thema auch da diesbezüglich so kontrovers diskutiert?
Ja, weil, also ich sag mal mein Beispiel, ich im letzten Jahr meines Studiums hatte ich eine Midlife-Crisis und dachte mir so, fuck, was mache ich jetzt? Ich will eigentlich einen Facharzt machen, ich will aber auch Kinder kriegen und ich weiß, wie die Lebensrealität von diesen Assistenzärztinnen ist. Mhm. Die gehen arbeiten und nach 3 Jahren bekommen sie ihr Kind und dann werden sie schlechter behandelt als die Assistenzärzte, die erst seit einem Jahr dabei sind, weil sie für ein Jahr weg waren. Ja, und danach kommen sie ja als Teilzeit wieder meistens. Nur die wenigen gehen dann halt wieder Vollzeit rein. Und diese Benachteiligung ist real. So, und dann war es für mich so, okay, ich wollte zum Beispiel unbedingt Neurochirurgie machen. Mhm. Chirurgie kam dann gar nicht mehr in Frage. Und habe dann gesagt, okay, wie soll ich das jetzt machen mit Kind und nicht? Und dann habe ich ja, dann fiel mir noch ein, ich habe ja noch einen anderen Job gehabt. Mhm. Social Media, ich habe das seit 4 Jahren oder so gemacht. Mhm. Ich habe gesagt, okay, dann kann ich mich ja, ich kann ja ein Jahr Pause nehmen. Ich habe nämlich 80 Stunden in der Woche gearbeitet in dem Zeitraum, weil man muss im letzten Jahr in der Klinik arbeiten und ich musste ja Geld verdienen. Du hast ja gar kein Geld bekommen, wenn du in der Klinik gearbeitet hast, obwohl das ein richtiger Job war, wo du das als Praktikum verkauft. Habe ich
machen sie im Übrigen bei der Psychotherapie auch so.
Geil,
same,
ne?
Sie sagen so, du musst mindestens 550 Stunden Praktikum machen, unbezahlt, aber wie sollst du dein Leben finanzieren? Das ist dann
das,
deine
Sache. Das ist dein Problem, ne? Ja, und ich habe dann für 16 bis 24 Stunden Dienste geschoben in der Notaufnahme als Werkstudentin. War aber natürlich auch geil. Ich mag den Stress, aber Leute, ich habe mich nicht wiedererkannt. Und war so kaputt. Und dann habe ich auch überlegt, mache ich jetzt die Karriere oder nicht? Und dann hatte ich ja noch diesen Social Media. Und dann dachte ich, okay, ich mache einfach ein Jahr Pause. Ich bin erstmal durch jetzt. Und versuche das mit Social Media. Bin schwanger geworden, habe mein Kind bekommen. Und dann hat sich einiges schon verändert von meiner Denkweise, wo ich gedacht habe, so, ich werde mich nicht für das System aufopfern.
Ja.
Jetzt läuft Social Media gut. Mach das weiterhin. Ich helfe Menschen damit. Und das ist eine Erfüllung. Ich liebe es auch.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Und ich gebe mir jedes Jahr jetzt ein Jahr und überlege dann, okay, mache ich jetzt weiter Social Media oder gehe ich jetzt arbeiten? Aber bis jetzt ist dieses Jahr immer noch Social Media gesagt.
Sehr, sehr cool. Ja, ich muss ja sagen, wir sind ja überhaupt dazu gekommen, dass wir diese Podcast-Folge gemeinsam machen, weil ich folge dir auf Instagram und dann hat mich dein Buchverlag gefragt, ob ich dich gerne mal als Gästin haben möchte und ich war nur so, oh mein Gott, yes, auf jeden Fall.
Oh,
so
danke.
Gerne. Ja, weil ich finde deine Videos großartig. Sie erklären super viel und sehr einfach wieder mal. Es ist dieses, was man halt oft auch sich nicht traut, die Fragen zu stellen beim Arzt, Ärztin. Ich meine, man kennt es eben, man ist es manchmal so ein gewisses Schamgefühl da. Bei Kassenärzten ist sowieso der Zeitdruck da. Man kann da nicht so viele Fragen stellen.
Nee.
Und deswegen finde ich das so wichtig, dass da Aufklärung auch im Internet stattfindet, die halt aber auch von Expertinnen kommt und nicht von so Pseudo-Coaches, die dir dann irgendwas erklären.
Ja, wenn halt die Leute, die das Wissen haben, nicht mitteilen, dann füllen natürlich alle anderen den Raum, ne?
Ja.
Dadurch entsteht Halbwissen. Ja, aber was ich damit sagen wollte, ist, warum macht man das? Weil viele Frauen heute nicht unbedingt dann Kinder bekommen können oder wollen, wenn der Körper biologisch am fruchtbarsten ist.
Mhm.
Und vielleicht hat man nicht den richtigen Partner. Vielleicht passt das beruflich oder finanziell gerade nicht. Und vielleicht ist der Kinderwunsch da, aber man weiß noch nicht wann. Man fühlt sich noch nicht bereit. Und das ist alles legitim.
Ja. Weißt du, welche Voraussetzungen, Bedingungen zum Beispiel in Deutschland und Österreich herrschen, damit Frauen überhaupt ihre Eizellen einfrieren lassen können? Und gibt es da Unterschiede?
Also in Deutschland dürfen Frauen ihre Eizellen grundsätzlich auch ohne medizinischen Grund einfrieren lassen.
Mhm.
Das nennt man dann Social Freezing.
Mhm.
So, die große Frage, der Unterschied ist aber die Kostenfrage, ne?
Ja.
Wenn es keinen medizinischen Grund gibt, zahlen die Frauen leider meistens selbst. Und wenn die Fruchtbarkeit durch eine Krankheit oder eine Behandlung gefährdet ist, zum Beispiel durch eine Krebstherapie, kann diese Kryokonservierung eine Kassenleistung sein. Das nennt man dann Medical Freezing. Und das wusste ich nicht, aber in Österreich war das bisher deutlich strenger, ne?
Ja.
Also es ist verboten gewesen, Social Freezing, das Freiwillige, was man selber machen will, ohne medizinische Indikation. Medical Freezing ist allerdings zum Glück Ja. Das wäre ja krass, wenn das nicht möglich wäre. Dass durch Erkrankungen oder Therapie die Fruchtbarkeit gefährdet wird, ist erlaubt. Und ich weiß, dass jetzt, sag du mir, ob es stimmt, der österreichische Verfassungsgerichtshof hat dieses Verbot 2025 gekippt.
Ja.
Aber die Änderung tritt erst 2027 in Kraft.
Das ist auch mein letzter Stand, was ich wusste. Und ich muss auch sagen, es ist ein klassischer Fall, wie in Österreich das leider ganz oft vorkommt, dass wir da ein bisschen hinten nach sind mit den, ja, State of Art, würde ich sagen.
Aber euer Parlamenthaus ist krass.
Danke.
Nein, Wien ist die schönste Stadt, Leute. Ihr lebt in der schönsten Stadt. Was ist los bei euch? Und dann sind solche altertümlichen Veränderungen. Boah, ich bin geschockt.
Ja, es ist echt ein bisschen manchmal ein bisschen weird, weil ich glaube, wenn man hier als Touristin oder auch wenn man einen Business-Trip hier hat, Wien wahrnimmt, denkt man sich so, wow, wunderschöne Stadt, ja. Muss ja modernen Hintergrund haben. Aber leider haben wir ein sehr veraltetes System in vielen Bereichen, nicht nur da. Sondern es Krass. Ist halt nicht, jetzt sage ich mal, am neuesten Stand der Dinge. Und immer wenn es nur Frauen auch sehr stark betrifft, wird es ja auch nicht so im Fokus gestellt. Das weiß ich
ja, absolut.
Auch von Deutschland wird das wahrscheinlich.
Das ist ja alles zehntrangig.
Das sagst du Richtiges. Du hast doch schon gesagt, dass Einfrieren der eigenen Eizellen in der Praxis ist so, dass halt dann man Hormone am Anfang bekommt, sozusagen die Vorbereitung dafür, und dann wird das entnommen. Welche Untersuchungen gibt es dazu eigentlich noch? Und eine Frage, die unsere Lausche sich auch interessiert, ist das schmerzhaft und was passiert dann genau mit den entnommenen Eizellen? Das heißt, man bucht dann sozusagen ein Package, ich lasse mir das jetzt 10 Jahre da bei euch liegen.
Also erstens, Lauschis klingt so süß. man bekommt erstmal eine Beratung und Diagnostik. Das heißt, man wird untersucht, da macht man Ultraschall der Eierstöcke, bestimmt auch Hormonwerte wie AMH, Anti-Müller-Hormon. Und dann folgt auch eine hormonelle Stimulation, habe ich gesagt, 10 bis 14 Tage, damit einfach mehr Eizellen heranreifen.
Mhm.
Und die Entnahme selbst erfolgt meist unter kurzer Narkose.
Mhm.
Deshalb ist es meistens nicht schmerzhaft. Ich weiß nicht, wie ihr das letztendlich dann empfinden wird, aber man hat ja auch bei der Spirale immer gesagt, das tut nicht weh. Aber es gibt ganz viele Gegenbeispiele von Frauen, die gesagt haben, ich sterbe da kurz davor. Deshalb sage ich immer, ne? Man sagt, es ist nicht schmerzhaft. Was es am Ende ist, muss es jemand sagen, der das erlebt hat. Habe ich bis jetzt nicht. So, aber danach berichten einige von, dass sie so ein Ziehen oder wie stärkere Regelschmerzen das spüren. Dann werden die Eizellen im Labor geprüft. Die reifen Eizellen werden ultraschnell eingefroren, ohne dass sich dann Eiskristalle bilden. Mhm. Und bei minus 196 Grad gelagert.
Wow.
Ihr müsst aber wissen, nur weil das jetzt alles gemacht hat, heißt es nicht, dass ihr garantiert ein Kind bekommen wird. Ne? Darauf solltet ihr euch nicht hundertprozentig verlassen. Das sind alles Möglichkeiten, wie man das macht. Aber außerdem ist es ja auch oft davon abhängig, wie alt ihr seid, was eure medizinische Vorgeschichte ist. Habt ihr Endometriose, frühere Menopausen in der Familie? All das ist beeinflusst eure Fruchtbarkeit.
Mhm.
Und genau, das ist so der grobe Verlauf.
Ja. Hast du das Gefühl, oder vielleicht hast du da ein paar, was du vielleicht schon gehört hast, dass es Frauen in dieser Phase gibt, es da viele Sorgen, Zweifel? Oder hast du da irgendwie Kontakt mit Frauen gehabt, die das vielleicht schon mal gemacht haben?
Also mir schreiben ja einige Frauen und viele erleben diese Phase sehr ambivalent.
Mhm.
Also einige sind natürlich erleichtert, ne? Also dass man überhaupt diese Möglichkeit hat. Mhm. Habt ihr ja leider nicht,
ja.
Ne, muss man sagen. Ja. Was ich echt schrecklich finde.
Ja.
Andere ist dann, man wird ein bisschen mit der Realität konfrontiert. Ne? Man kriegt dann jetzt Fakten. Man bekommt Blutwerte, Ultraschallkontrollen, Zahlen und Einschätzungen. Das kann einen beruhigen, aber wenn es nicht die Erwartungen sind, die man vielleicht hatte, auch verunsichern. Dann fragt man sich natürlich, habe ich vielleicht zu lange gewartet? Werden genug Eizellen gewonnen? Was, wenn mein Körper am Ende doch nicht gut reagiert? Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass man diese Frauen in dieser Phase nicht nur medizinisch betreut, sondern auch emotional gut begleitet.
Mhm.
Und da würde ich immer jemanden mit einbeziehen. Eure beste Freundin oder einfach eure Mama. Partner, irgendjemanden, dem ihr vertraut, dem ihr auch das anvertrauen könnt, redet darüber, weil es geht ja hier um Lebensplanung.
Ja.
Und da spielt sehr viel Hoffnung und Angst eine Rolle. und auch Trauer darüber, dass das Leben vielleicht nicht so verlaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, ne?
Ja, ich finde das so spannend, weil das Thema, wie es einem geht, das war, habe ich beim letzten Muttertag auf meinem Instagram-Kanal ein bisschen besprochen, weil ich bin ja jetzt schon 36 und schwanger mit meinem ersten Kind.
Wow, du siehst nicht aus wie 36.
Danke vielmals. Viel Sonnenschutz und in der Jugend sehr viel Gin Tonic. Yeah. Kannst du mir das vorstellen?
Yeah. Okay, Leute.
Das ist kein Ratschlag, zweiteres. Ersteres auf jeden Fall macht es. Nein, aber es ist so, dass halt viele dann gesagt haben, so ja, sie finden das so schön, dass das bei mir geklappt hat, weil ich immer offen kommuniziert habe, dass ich einen Kinderwunsch habe. Und eben die Möglichkeiten, das sage ich jetzt mal auch als alleinstehende Frau, sind super.
Hast du Social Freezing gemacht?
Nein, also ich habe es nicht gemacht.
Ah, okay.
Weil eben auch nicht möglich. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hätte es auch, glaube ich, nicht in Betracht gezogen. Mm-hmm. Wir kommen ja noch dann zum Thema so Mindestalter, Höchstalter, weil es wahrscheinlich schon so, ja, sozusagen, man gibt einen gewissen Zeitraum, wo die Eizellen sozusagen angeblich am besten sind. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass da auch dieses Ablaufdatum sozusagen, diese klassische ab 35 geht alles nicht mehr.
Schrecklich.
Es ist schrecklich, weil ich muss, da kann ich einfach nur privat sagen, es kommt erstens auch sehr stark auf die Qualität des Spermiums an.
Ja.
Und das sind zum Beispiel Nichtraucher und Menschen, die halt nicht viel Alkohol trinken, einen gesunden Lebensstil führen, haben eine bessere Spermienqualität. Das kann man überprüfen. Wir haben auch Folgen von Kinderwunschkliniken gemacht, wo auch die immer gesagt haben, es liegt in den meisten Fällen eher an den Männern als an den Frauen.
Mhm.
Und wenn man einen Partner hat, der sehr gesund lebt, kann das auch sehr schnell klappen. Also man darf sich da auch nicht zu sehr stressen. Ich habe mich damals eigentlich schon von meinem Kinderwunsch, weil ich mich getrennt habe, schon ein bisschen so verabschiedet. Und dann habe ich meinen Partner kennengelernt und wir sind beim ersten Mal nicht verhüten schwanger geworden.
Schön.
Also von dem her, es gibt ja auch hoffnungsvolle Geschichten. Und ich finde, man muss das halt auch immer für sich überlegen und abwiegen. Und halt einfach schauen, wie sind die Lebensumstände gerade. Also ich finde, das ist so wichtig. Man darf sich, glaube ich, auch nicht da zu sehr stressen.
Ja, wenn man sagt ja bei Unfruchtbarkeit, sagt man 30% liegt es an der Frau, 30% beim Mann, 30% bei beiden, 10% unklar.
Ja.
Ne, es ist gerecht verteilt. Aber ich habe auch dazu deshalb auch ein Bonuskapitel geschrieben für die Männer. Da steht nämlich sehr viel zu Kinderwunsch und was die machen können.
Mhm.
Alles, was du aufgezählt hast, ist richtig. Cannabis, was jetzt auch heutzutage der Konsum gestiegen ist, ist auch ein Faktor. Ich habe da sehr viele Studien und so runtergebracht. An die lieben Männer gerichtet einen Brief und auch gesagt, dass sie 3 bis 6 Monate, wenn sie Kinderwunsch haben, alles noch verändern können.
Ne? Ja.
Dass die da noch was reißen können.
Es ist lustig, die in der Kinderwunschklinik hat gesagt, 90% sind bei ihnen die Männer schuld.
Ja, kann sein.
Also das ist dann halt von deren Klinik und deren Testungen.
Ja, krass, ne?
Aber das ist krass.
Ey, aber man sagt allgemein 30, 30, 30, ne?
Ja.
Aber was die erfahrungsgemäß erwarten, das ist schon krass. Ja.
Ja, und sie hat auch gesagt, so eben diese 3 Monate, das ist so arg, wenn sie dann aufhören zu rauchen oder halt weniger trinken und Sport machen.
Gar nicht trinken, Leute, gar nicht. Einfach 3 Monate. Wenn ihr das nicht könnt, dann habt ihr ein Problem.
Ja, das sowieso. Das kann ich euch aus meiner Suchtklinikerfahrung sagen. Also ich habe ja dort das Praktikum gemacht. Und da war auch so, wenn du 3 Monate nicht trinken kannst, also wenn du nicht trinken kannst, dann hast du im Bar halt
auch Rauchen, Cannabis, alles. Ja. Dann habt ihr ein Problem. Ja. Wirklich.
Das ist eh krass. Aber man kann es auch so schnell ändern und es kann so schnell sich verbessern. Also man sieht an den Spermogrammen dann, dass die Spermien sich wieder besser bewegen, dass sie wieder sozusagen auch besser ausschauen, also so wie ein Spermium aussehen soll und nicht mit 2 Köpfen oder 2 Schwänzen. Ja. Also es ist super, super spannend. Eine Frage, die auch viele natürlich beschäftigt, ist diese Kosten der Lagerung, weil da gibt es ja horrende Preise. Hast du da Erfahrungswerte?
Also ich kann euch mal so grob sagen. Mhm. Ne? Also die Lagerung selber kostet 400 bis 500 Euro pro Jahr, könnt ihr so pipapo da anpeilen.
Mhm.
Aber es kommt ja noch die Behandlung vorher, ne? Die Entnahme. Das kann 2500 bis 4500 alles sein, kann auch mehr sein. Dann kommt ja auch noch, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt unbedingt Narkose, die Kontrollen, Ultraschall und so weiter innen drin ist. Ihr müsst das genau nachfragen, überprüfen, weil es kann dann zusätzlich Kosten sein.
Mhm.
Am Ende sind das so basispreismäßig. Und dann müsst ihr Narkose noch zubuchen. Nein, das überprüft ihr dann. Und danach müsst ihr auch noch mal was zahlen, wenn das eingesetzt wird.
Ja, natürlich. Ja?
Es ist etwas, was sehr kostspielig ist, wovon Leute eigentlich nur profitieren, die das Geld auch haben, ne?
Ja, ist das wieder, das halt ist wieder Privilegien. Ja.
Ja.
Aber gibt es auch ein Mindest- bzw. Höchstalter bei den Patientinnen? Bis wann ist die Eizellenentnahme maximal möglich und wie begründet sich das medizinisch gesehen?
Also, eine feste gesetzliche Altersgrenze gibt es in Deutschland nicht. Ja. Praktisch geht es natürlich, könnt ihr eigentlich nach Deutschland kommen und das machen?
Das weiß ich nicht, das können wir nachforschen. Aber
das ist mir gerade eingefallen.
Aber ich bin mir fast sicher, weil du könntest ja medizinische Eingriffe, wenn du selber zahlst, kannst du es überall machen. Weil es kriegen ja auch genug Leute irgendwo anders
hin. Euthanasie und so kannst du ja auch woanders machen. Ne?
Ja, also Stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das möglich ist. Muss man vielleicht mal bei den einzelnen Kliniken auch nachfragen, ob sie das annehmen. Ja. Wenn man selber mit Geld ist, glaube ich, sehr viel möglich. Ohne da jetzt böse
Money rules. Okay.
Böse Zungen sagen.
Auf jeden Fall, genau. Wir müssen natürlich erwachsene Frauen sein. Mhm. Ja. Und wir haben ja gerade schon einen Abschnitt vorgelesen, wo man mit 35 nicht biologisch abgelaufen ist. Und das ist super wichtig. Es gibt nämlich Frauen, die können nach 35 schwanger werden und gesunde Kinder bekommen. Mhm. So, trotzdem verändert sich die Fruchtbarkeit mit dem Alter. Das heißt jetzt nicht, dass man die Anzahl der Eizellen nimmt ja ab, die nimmt ja immer ab. Ja. Man ist ja mit einer bestimmten Anzahl geboren und die Qualität kann nachlassen. So, deshalb ist es wichtig, wie alt sind die Eizellen zum Zeitpunkt des Einfrierens. Je früher sie eingefroren werden, desto besser sind die dann halt auch im Durchschnitt die späteren Chancen.
Mhm.
Ne? Und deshalb empfehlen auch viele Kinderwunschzentren, sich eher früher zu beraten zu lassen als sehr spät. Ja. Und deshalb verstehe ich auch, dass du sagst, nach 35.
Ja.
Sorry, ich habe euch wahrscheinlich erschreckt. Nach 35, dass du da nicht spenden willst.
Ja.
Also ich würde dann auch, ich bin jetzt 31, ich überlege selber schon, ne, weil ich will jetzt demnächst tatsächlich erstmal, glaube ich, keine Kinder. Das ist mit einem schon sehr überfordernd, muss ich sagen.
Ja, ich finde es voll spannend, weil die Frage sich ja bei mir auch wegen so vielleicht mal ein zweites oder so stellt. Und ich habe dann halt auch zu meinem Partner gesagt so, also wenn wir wirklich das dann, wir schauen uns jetzt mal an, wie es mit einem läuft, ja klar, aber wenn wir dann das Gefühl haben, okay, wir wollen ein zweites, so viel Zeit möchte ich dann auch nicht vergehen lassen.
Ja, verstehe
also,
ich auch.
Also wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, 6 Jahre jünger wäre, würde ich mir vielleicht noch mal mehr Zeit lassen als jetzt. Aber es ist einfach so, dass mir damals bei dem, wir haben nicht den NIP-Test gemacht, wir haben nur den günstigeren Test, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist der nicht umsonst jetzt? In Deutschland ist der, glaube ich, umsonst.
Nein. In Österreich muss man das zahlen.
Ich bin in Österreich, ich habe es vergessen.
Ja, und zusatzversichert ist er natürlich kostenfrei, weil können das immer bei der Versicherung einreichen. Bei mir ist er nicht dabei und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich nehme die günstigere Variante, die einfach sagt, okay, gibt es eine Trisomie?
Ja.
Also gibt es da irgendwie den Richtwert? Und da haben sie mir schon gesagt, dass in meinem Alter zu 80% alles super pipi-fein ist, also in meinem Fall. Und sie haben mir diese Zahlen aufgelistet und dann haben sie mir auch aufgelistet, wie es in, sagen wir, 1 Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren, 5 Jahren ausschaut. Und natürlich verändern sich die Zahlen und da mit diesem Risiko muss man einfach irgendwo auch leben. Ich finde es deswegen irgendwie auch so schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Also ich in meinem Alter würde jetzt kein Social Freezing mehr betreiben.
Mhm.
Aber ich verstehe natürlich, wenn man das jünger ist und sich da wirklich dafür entscheidet, glaube ich, ist eine wunderbare Möglichkeit der Selbstermächtigung.
Wirklich, ja. Also wenn, hört auf euer Gefühl.
Mhm.
Ne, und wenn es sagt, ihr wollt noch warten, dann tut es. Naja, dann könnt ihr euch immer noch umentscheiden. Ne?
100%.
Ne?
Gibt es eigentlich ein Höchstalter, bis wann man es einsetzen kann?
Also ich sag mal, weil eine Schwangerschaft ja auch mit Anfang oder Mitte 40 gut verlaufen kann, kann man das natürlich machen. Solange es hormonell, die Eizellen auf die Hormone reagieren und heranreifen, kann man das machen.
Mhm.
Deshalb würde ich gar nicht auf ein Alter jetzt mich festlegen.
Mhm.
Ne? Das klingt so absolut.
Ja. Es ist aber immer so. Ich glaube, es ist sowas von, auch wieder sowas Individuelles, dass ja jeder Körper auch anders ist, wie du gesagt hast. Jede Frau kommt mit einer bestimmten Anzahl an Eizellen auf die Welt.
Ja.
Für die einen ist es kürzer, für die anderen ist es länger. Deswegen kommen ja auch nicht alle gleichzeitig in die Menopause. Also das ist ja auch so eine Sache, die sich von komplett individuell gestaltet. Wir haben dazu einige Podcasts auch gemacht, so was man bedenken muss, Menopause ab 30, ob das wirklich schon ein Fall ist.
Auch in Couchgeflüster?
Ja.
Oh, voll. Ihr seid ja richtig informiert, Leute. Ihr seid die Experten hier. Wow.
Wir holen uns die Expertinnen. Ich lerne einfach immer so viel.
Ich lerne was dazu.
Ich liebe es ja deswegen, weil ich denke mir immer so, man kommt mit so vielen Themen in Berührung, die man ja sonst irgendwie nicht so die Einblicke hat. Deswegen, ich finde das immer super spannend.
Verstehe. Wirklich.
Aber ja, es ist ein großes Thema und die Menopause ist zum Beispiel auch so etwas, wo viele immer so Angst haben davor.
Ja,
aber
absolut, ja.
Da gibt es auch viele Sachen, die man machen kann, damit sie zumindest erträglicher und angenehmer werden und definitiv kein Tabuthema mehr sein sollten. Ja. In welchen Kliniken findet eigentlich die Behandlung Social Freezing statt? Gibt es dafür ganz spezielle Kliniken in Deutschland? Jetzt in Österreich eben noch nicht. Und
krass, ja, eigentlich müssten die ja jetzt bauen, ne? Damit das.
Ich glaube, es sind die das medizinisch schon machen, die werden das wahrscheinlich ausbauen.
Aber die brauchen ja voll viel Geld für die ganzen Labor- und Kryotechnik. Platz brauchen die ja auch, damit die das lagern können.
Ja, aber ich glaube, dadurch, dass Österreich ein sehr konservatives Land ist, wird das jetzt nicht so viel die Massen da anbieten
werden. Ja. Weißt du, es wird dauern.
Okay. Ja, ich glaube, vor allem, wir sind ja nur um die 9 Millionen Menschen.
Ja, habe ich gehört gestern. Oh mein Gott.
Wir sind ein kleines, süßes Land. Nebenbei.
Deutschland ist 10-fach so groß. Ich war so geschockt. Aber ja. 2 Millionen in Wien. Ja. Das ist verdammt groß.
Ja, wir sind die zweitgrößte deutschsprachige Stadt.
Krass, ne?
Ja. Berlin, dann Wien.
Klingt auch eher ähnlich, ist mir aufgefallen. Berlin, Wien.
Hier gibt es auch ein süßes Lied, so einen kleinen Indie-Song, der hat vor über 15 Jahren, da war der, ist der gekommen, wie ich nach Berlin gezogen bin damals. Da gab es den und dann habe ich mich immer gefreut, weil da war dieser Wien-Berlin-Mix drinnen. Und,
oh, cool.
Ja, irgendwie schön. Vielleicht finde ich den, vielleicht teile ich den Song, wenn ich ihn nochmal finde.
Weißt du, was mir auffällt? Wir haben vorhin darüber geredet. Ich habe gesagt, dass ich wahrscheinlich ein undiagnostiziertes ADHS habe und du meintest, du hättest ein diagnostiziertes. Man merkt es gerade, wir driften wieder ab.
Hyperfocus, Social Freezing, ja. Jetzt let's go. Aber ich finde es immer so nett, wenn man Gäste da hat, die man mit denen man noch so plaudern kann, als ob es einfach kein Podcast jetzt wäre. Weil es ist halt ein bisschen so wie so ein Kaffeeklitschchen, aber mit einem sehr wichtigen Thema. Aber ja, also eben diese Kliniken, die sind speziell oder sind die irgendwo inkludiert irgendwie bei euch? Weil ich sage jetzt mal bei euch, weil Deutschland.
Ja, es gibt spezialisierte Kinderwunschzentren oder auf schlau reproduktionsmedizinische Abteilungen. Und nicht jede gynäkologische Praxis bietet das an. Das ist aber auch logisch, Leute. Ich habe ja gerade gesagt, man braucht so ein spezialisiertes Labor, Kryotechnik, also Money, Money, Money. Mhm. Und in Deutschland ist es natürlich breiter als in Österreich, weil es hier gar nicht gibt. Ob Kliniken sich bewusst davon distanzieren, würde ich nur sagen, wenn die das selbst so kommunizieren, ne? Kann ich dir nicht sagen. Mhm. Sicher ist aber, manche bieten das an und andere nicht. Und andere nur bei medizinischer Indikation. Man muss sich da schon informieren.
Ah ja. Ja, das mit der medizinischen Komponente, das weiß ich nämlich von leider einer Bekannten, die eben eine Krebsdiagnose bekommen hat. Mhm. Die hat das in Betracht gezogen damals, dass sie das eben davor, da wurde, oder was heißt, sie hat es gemacht, sie wurde das entnommen davor, damit sie danach eben Kinder bekommen kann, wo da halt, wenn das sozusagen der Krebs weg ist, muss man trotzdem, der Körper ist ja durch diese ganze Therapie nicht mehr der davor war. Und das fand ich eigentlich voll interessant. Leider hat es dann doch nicht geklappt in ihrem Fall, aber das soll ja nichts heißen. Mhm. Also das hat auch vielleicht damit mit den Umständen dann, gesundheitlichen Umständen zu tun. Ja. Aber ja.
Geht's dir denn besser?
Also sie hat den Krebs überwunden.
Ach, schön.
Also das weiß ich, mehr habe ich, es ist wie gesagt eine ferne Bekannte, es ist jetzt nicht so close, aber von der habe ich das eben mitbekommen, wo ich mir nämlich gedacht habe, ah, voll interessant, dass sie das gemacht hat. Aber ich frage dann, also kannst du natürlich auf Instagram schreiben, hey du, ich habe das gehört, ich mache jetzt einen Podcast, magst du mir vielleicht deinen persönlichen O-Ton? Also ich weiß, dass sie zumindest kein Kind hat oder auch keins erwartet so schnell.
Das ist ja auch ein sehr persönliches Thema und nicht jeder redet darüber, ne? Das verstehe ich.
Ja, vor allem auch generell auch das Thema Fehlgeburten und so, das ist ja dann auch nicht so leicht. Ja. Vor allem, wenn das so finanziell auch so viel kostet, sich das eben wieder einsetzen zu lassen, da weiß man vielleicht, ob das nicht nach 2, 3 Versuchen einfach auch vielleicht finanziell gar nicht mehr möglich war, da weiter zu probieren. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, du plädierst ja generell mit deiner Arbeit eben für Selbstermächtigung. Mhm. Wie siehst du jetzt ganz persönlich das Thema Social Freezing und was würdest du dir für die Zukunft wünschen von der Gesellschaft, aber vielleicht auch von der Politik, der Medizin?
Also selber habe ich ja schon gesagt, ich kenne diesen inneren Konflikt, hatte das am Ende meines Studiums und das haben wahrscheinlich sehr viele Frauen. Also ich habe schon mit anderen geredet, die sind dann auch immer ihre Midlife-Crisis im Ende ihrer Ausbildung, Studium, Karriere. Und man versucht sein ganzes Leben gegen die biologische Uhr zu planen. Mhm. Aber deshalb ist für mich Social Freezing super wichtig und deshalb war ich auch so schockiert, dass es bei euch nicht gibt. Es löst nicht alle Probleme, ja. Auf jeden Fall nicht, aber es ist irgendwie ein Kompromiss, den wir jetzt haben. Ja. Ein kleines Trostpflaster ein bisschen. Es kann nämlich Zeit geben, Druck rausnehmen und Frauen ermöglichen, Entscheidungen weniger aus Angst zu treffen.
Ja.
Ne? Und ich finde, deshalb ist es super wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und auch früh. Ich wusste zum Beispiel vor 10 Jahren nicht, dass es Social Freezing gibt. Ne? Mhm. Und es ist jetzt ein Hype-Thema, deshalb weiß ich, also ich wusste es auch schon vorher, aber ja, du weißt, was ich meine. Wenn ich jetzt nicht in dem Umfeld wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, außer durch TikTok. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir früher und ehrlicher über Fruchtbarkeit aufklären.
Mhm.
Wir müssen aber auch gleichzeitig die Strukturen verändern, denn Social Freezing darf jetzt nicht die Antwort dafür sein, dass man die Arbeitsweltpolitik und den Frauen immer noch schwer machen, Kinder und Karriere wirklich zusammenzudenken. Ne?
Ja, aber ich wollte gerade sagen, du hast ja am Anfang auch gesagt, das war für dich so der Grund, dass du ein Kind bekommen hast, weil du eben gesehen hast, dass viele Fachärztinnen oder Assistentinnen nur noch mehr Teilzeit zurückgekommen sind. Das wird sich ja nicht ändern durch Social Freezing. Also das sind ja Themen, die Arbeitswelt betreffen und dann muss eigentlich die Arbeitswelt sich verändern und wieder für
Politik, die Politik, die Gesellschaft auch.
Ja, dass das funktioniert, weil ich sehe das halt auch ein bisschen so, dass halt, es ist ein gutes Tool der Selbstermächtigung, um sich Zeit zu verschaffen, aber es ist definitiv nicht, es liegt schon wieder irgendwie bei den Frauen.
Das ist echt ärgerlich, ich weiß.
Mega ehrlich. Wir haben vorhin schon über die Kosten geredet, aber weißt du, ob es da eigentlich prinzipiell auch Förderungen dafür gibt aktuell? Jetzt in Deutschland gesprochen natürlich nur.
Also ich weiß, dass einige Arbeitgeber so das einmal zusteuern, aber flächendeckend gibt es das leider nicht.
Mhm.
Und wie hier sieht man die Schieflage, die soziale Schieflage, wer Geld hat, ne, der kann das machen. Alle anderen, es tut mir leid.
Ja. Es ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da wird sich auf jeden Fall noch mal viel tun. Ich denke,
Hoffe ich. Es ist ein Frauenthema, darf man nicht vergessen, ne?
Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass es ja jetzt mehr auch die Plattformen bekommt, darüber geredet wird und dann auch irgendwie vielleicht auch mehr, jetzt zum Beispiel eben erlaubt ist, mehr Kliniken das vielleicht anbieten, ändern sich ja vielleicht auch die Preise dazu. Also man muss ja auch sagen, so, wenn es viele Anbieter gibt, es sinkt meistens der Preis.
Ja, aber ich glaube, es gibt. Also ich weiß es nicht, gucken wir uns mal Japan an. Mhm. In Japan sind sehr viele, es ist ja normalerweise so, die sind ja Workaholics.
Mhm.
Und wenn die arbeiten, arbeiten die sehr, sehr viel. Und wenn die heiraten, die Frauen, dann müssen die Hausfrauen werden, weil die Männer dann arbeiten. Die arbeiten wirklich so, keine Ahnung, sich tot, ne?
Ja.
Und deshalb wollen sehr viele Frauen nicht mehr dieses typische Familienleben. Und deshalb gibt es so Cafés, wo man sich Küsse oder Kuscheln und so weiter bestellen kann, weil denen das alle fehlt. Das heißt, die Geburtenrate sinkt.
Ja.
Und das könnte vielleicht der Grund sein, dass man das dann eher anbietet, dass es sinkt. Aber ich glaube, Kliniken selber werden das nicht reduzieren, weil die wissen,
damit können sie Geld machen.
Ja, mit Frauen kann man immer Geld machen.
Das stimmt. Es gibt ja auch die Pink Tags von dem her. Aber wir könnten ewig reden, aber das merke ich. Aber ganz viele Themen, über die wir auch reden könnten in diesem Podcast, findet man eben in Die unerforschte Frau. Ein großartiges Buch, holt es euch. Wir verlinken dich und natürlich deine Accounts in die Shownotes.
Freut mich.
Danke dir nochmals.
Ich freue mich auf euch, ihr Lauschis.
Ja. Danke, dass du bei uns warst und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.
Bye, bye.